»Danke«, murmelte er. Seine Begleiter musterten ihn skeptisch.
»Du könntest das Duell durchaus mit heiler Haut überstehen«, sagte die Stimme. »Du hast einen großen Vorteil. Du bist er gewesen, aber er war nie du.«
Tod marschierte durch den Flur und ins lange Zimmer. Die Kerzen entzündeten sich gehorsam, als er eintrat.
»Albert!«
»Herr!«
»Hol die Gläser!«
»Ja, Herr!« Schneidgut hielt den alten Mann am Ärmel fest.
»Du bist ein Zauberer«, zischte er. »Du brauchst dich nicht an seine Anweisungen zu halten.«
»Wie alt bist du, Junge?« fragte Albert freundlich.
20.
»Wenn du in meinem Alter bist, siehst du die Dinge aus einer anderen Perspektive.« Er wandte sich an Mord. »Tut mir leid.«
Mord zog sein Schwert, und im Kerzenlicht war die Klinge fast unsichtbar. Tod drehte sich um und sah ihn an, eine schmale Silhouette vor den hochaufragenden Regalen mit den Lebensuhren. Er streckte die Arme aus. Es donnerte dumpf, als zwischen seinen Händen die Sense materialisierte. Albert kam durch einen der Zwischengänge zurück, trug zwei kleine kristallene Behälter und setzte sie wortlos auf einem Säulensims ab. Die eine Uhr war um ein Vielfaches größer als die gewöhnlichen Gläser, dunkel, schmal und mit einem komplizierten Motiv geschmückt, das aus einem Totenschädel mit mehreren Knochen bestand. Aber damit noch nicht genug. Mord stöhnte innerlich. Er konnte deutlich sehen, dass die Lebensuhr überhaupt keinen Sand enthielt. Der zweite Behälter wirkte schlicht und verzichtete auf Verzierungen. Mord griff danach.
»Darf ich?«
fragte er.
»Nur zu.«
Mord las seinen Namen, der in die obere Hälfte graviert war. Er hielt das Glas ins Licht und stellte ohne große Überraschung fest, dass nur noch wenig Sand blieb. Als er es ans Ohr hielt, konnte er das Geräusch seines verstreichenden Lebens hören, obwohl sich um ihn herum das Rieseln der Myriaden Körner zu einem dumpfen Tosen vereinte. Er setzte den kleinen Behälter ganz vorsichtig wieder ab. Tod wandte sich an Schneidgut.
»Hey, Zauberer, sei so gut und zähl für uns bis drei.«
Schneidgut nickte kummervoll.
»Könntet ihr euer Problem nicht aus der Welt schaffen, indem ihr euch an einen Tisch setzt und in aller Ruhe...«
begann er.
»Nein.«
»Nein.«
Mord und Tod traten langsam über die schwarz-weißen Fliesen und beobachteten sich aufmerksam. Ihre winzigen Spiegelbilder glitten über tausende von Lebensohren.
»Eins«,
sagte Schneidgut. Tod hob drohend seine Sense.
»Zwei.«
Die beiden Klingen trafen aufeinander, und es klang so, als strichen Katzenkrallen über eine Glasscheibe.
»Sie haben beide gemogelt«,
entfuhr es Kelly.
»Natürlich«,
bestätigte Isabel und nickte. Mord sprang zurück, holte viel zu langsam mit seinem Schwert aus und schlug zu. Es fiel Tod nicht weiter schwer, den Hieb zu parieren, und einen Sekundenbruchteil später ging er zu einem weitaus geschickteren Gegenangriff über. Mord rettete sich, indem er zur Seite hechtete. Die Sense gehörte zwar nicht zu den wichtigsten und bedeutsamsten Kampfwaffen, aber wer sich auf der falschen Seite einer Bauernrevolte befindet, um nur ein Beispiel zu nennen, macht rasch die Erfahrung, dass sie in geübten Händen eine Menge Unheil anrichten kann. Sobald sie umherschwingt, weiß nicht einmal mehr ihr Eigentümer, wo sich die Schneide befindet. Tod kam näher und grinste. Mord duckte sich, wich einem Hieb in Kopfhöhe aus und sauste nach rechts. Hinter ihm klirrte es, als die Sense eine Lebensuhr im Regal traf. In einer dunklen Gasse von Ankh-Morpork presste sich ein nächtlicher Leichensammler beide Hände auf die Brust und fiel vom Kutschbock. Mord richtete sich wieder auf, schloss beide Hände um Schwertheft und schlug zu. Eine sonderbare Erregung erfasste ihn, als er beobachtete, wie Tod zurücksprang. Die in einem bläulichen Ton glühende Klinge traf ein Regal und durchschnitt es. Als die darauf stehenden Lebensuhren zu rutschen begannen und sich dem Boden entgegenneigten, hastete Isabel an Mord vorbei, um die kristallenen Behälter nacheinander aufzufangen. In verschiedenen Regionen der Scheibenwelt stürzten insgesamt 4 Menschen, aber wie durch ein Wunder kamen sie mit dem Leben davon.
Mort stürmte los, um seinen Vorteil auszunutzen. Toads Hände bewegten sich so schnell, dass die Konturen verwischten, als er das mehrmals zustoßende Schwert abwehrte. Schließlich drehte er die Sense ein wenig, und ihre gewölbte Schneide beschrieb einen weiten Bogen, dem Mort unbeholfen auswich. Das Schwertheft stieß dabei gegen ein Glas und stieß es vom schmalen Sockel. Ein Takerhirte in den Spitzhornbergen wanderte über eine hohe Weide und suchte im blassen Schein seiner Lampe nach einer verschwundenen Kuh. In der pechschwarzen Finsternis stolperte er über einen Stein und stürzte in eine 300 Meter tiefe Schlucht. Schneidgut gab sich selbst einen Stoß, griff mit verzweifelt ausgestreckter Hand nach der fallenden Lebensuhr, prallte auf den Boden und glitt bäuchlings an den Regalen entlang. Eine breite aus der Klippenwand ragende Wurzel fing den Sturz des schreienden Hirten ab und bewahrte ihn vor einigen schwierigen Problemen. Tod, das Urteil der Götter, die Ungewissheit, ob ihn im Jenseits wirklich das Paradies erwartete oder vielleicht die seelischen Schmelztiegel der Hölle. Er strich diese Punkte von der langen Liste seiner Sorgen, und es blieb nur ein Eintrag, der ihm vergleichsweise wenig Kummer bereitete. Er brauchte nur 30 Meter an einer steilen und völlig glatten Felswand emporzuklettern, umhüllt von undurchdringlicher Schwärze. Es kam zu einer kurzen Unterbrechung des Kampfes, als die beiden Gegner voneinander fortwichen, sich auf die nächste Runde vorbereiteten und dem jeweiligen Kontrahenten keine Blöße zu geben versuchten.
»Können wir denn überhaupt nichts tun?« fragte Kelly. »Mord verliert so oder so«, sagte Isabel und schüttelte den Kopf.
Schneidgut zog den silbernen Kerzenhalter aus dem weiten Ärmel und wechselte ihn nachdenklich von einer Hand in die andere. Tod hob erneut die Sense, zerschmetterte unabsichtlich eine nahe Lebensuhr. In Bespelagik taumelte der Foltermeister des Königs und fiel in sein eigenes Säurebecken und schlug so plötzlich zu, dass Mord der Schneide nur durch Zufall auswich. Natürlich durfte er nicht ständig auf einen Verbündeten namens Glück zählen. Hinzu kamen heißer Schmerz in den Muskeln und eine betäubende Erschöpfungsgäue, die sich inmitten seiner Gedanken ausbreitete. Zwei Nachteile, von denen Tod nicht belastet wurde. Der Knochenmann musterte seinen Gegner und begriff, wie es um ihn stand.
»Gib auf«, sagte er, »vielleicht lasse ich Gnade walten.«
Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, riss er die Sense herum, und Mord hob gerade rechtzeitig genug das Schwert, um die gewölbte Klinge zu blockieren. Sie prallte ab und stieß gegen ein weiteres Glas, das sofort zersplitterte. Der Herzog von Stohelit tastete sich krampfhaft nach dem Herzen, spürte stechenden Schmerz, öffnete den Mund zu einem lautlosen Schrei und fiel vom Pferd. Mord wankte zurück, bis er die feste Kühle einer steinernen Säule am Nacken fühlte. Tods entmutigend leere Lebensuhr stand nur wenige Zentimeter von seinem Kopf entfernt. Der Knochenmann achtete nicht auf ihn, starrte nachdenklich auf die kristallenen Reste, die an das Leben des Herzogs erinnerten. Mord brüllte und holte mit dem Schwert aus, hörte wie aus weiter Ferne die anfeuernden Rufe der Zuschauer, die schon seit geraumer Zeit eine solche Reaktion von ihm erwartet hatten. Selbst Albert hob die faltigen Hände und klatschte. Vergeblich erwartete Mord das Klirren von Glas. Er drehte sich um und versuchte es erneut. Die blaue Klinge durchdrang den mit Knochendarstellungen geschmückten Behälter, ohne auch nur einen Kratzer zu hinterlassen. Ein feines, nur für ihn wahrnehmbares Knistern in der Luft veranlasste ihn dazu, das Schwert nach hinten zu neigen und einen entschlossenen Hieb seines Gegners zu parieren. Tod sprang flink beiseite, um einem langsamen, ungelenkten Stoß auszuweichen.
»Das wär's dann wohl, Junge!«
»Mord!«
sagte Mord. Er sah auf.
»Mord!«
wiederholte er und schlug so wuchtig zu, dass die Sense zerbrach. Zorn brodelte in ihm. Wenn er schon sterben musste, so wenigstens mit seinem Namen.
»Ich heiße Mord, du verdammter Mistkerl!«
rief er und näherte sich Tod, während das Schwert ein gespenstisches Eigenleben zu entwickeln schien und immer wieder durch die Luft sauste. Der Knochenmann taumelte zurück, lachte und duckte sich unter den wütenden Hieben, die den Griff der Sense zerstückelten. Mord hielt nicht inne, schwang die Klinge von rechts nach links, von oben nach unten. Durch den roten Dunst der Raserei vor seinen Augen beobachtete er, dass Tod den Rest seiner Sense wie ein Schwert hielt und jeden einzelnen Schlag mit unerschütterlichem Geschick abwehrte. Er ließ sich nicht in die Enge treiben, und die Energie der Wut musste irgendwann zur Neige gehen.
Du kannst ihn nicht besiegen,
dachte Mort.
Ich bin höchstens imstande, mich noch eine Zeit lang zu verteidigen. Vermutlich ist es sogar besser, bei diesem Duell zu verlieren. Was sollte ich schon mit der Ewigkeit anfangen?